Am Anfang möchte ich euch gerne eine Frage stellen. Und zwar, wenn du dir eine Geschicklichkeit, eine Fähigkeit beziehungsweise ein Talent wünschen könntest, was wäre das? Wäre das vielleicht Kochen? Würdest du gerne so einen goldenen Kochlöffel haben und die köstlichsten Gerichte zaubern? Oder würdest du gerne malen können? Würdest du kunstvolle Bilder machen, Porträts malen und zeichnen? Würdest du Landschaften darstellen wollen? Oder wie sieht es aus mit Sport? Möchtest du eine Sportart richtig gut können? Der Traum meines Sohnes ist, dass er gerne, wenn er groß ist, in der deutschen Nationalmannschaft spielt. Er würde gerne richtig gut Fußball spielen. Als ich jung war, in meiner Jugendzeit, da war das so, dass ich so richtig gut Gitarre spielen wollte. So wie Joe Satriani oder ich hatte auch Lieblingsband wie Foo Fighters und wollte so gerne wie Dave Grohl sein. Und da habe ich mir, ja, wollte ich da so richtig abrocken auf einer Bühne und am besten noch dazu singen können, Frontmann sein. Gut, das mit der Stimme hat nicht geklappt. Bisschen Gitarre kann ich spielen. Welche Fähigkeit würdest du dir wünschen? Seit kurzem haben wir bei uns auf der Plattform auch den Chat aktiviert. Du könntest jetzt direkt mal reinschreiben, was du dir ja für Fähigkeiten oder Talente wünschen würdest. Schreib mal rein. Wir alle wünschen uns etwas. Menschen wünschen sich etwas. Und die Jünger Jesu, die waren da keine Ausnahme. Auch sie haben sich etwas gewünscht. Und sie wollten von Jesus lernen. Und sie sind dann so auf Jesus zugegangen und haben gesagt, hey Jesus, bring uns das bei. Und so lesen wir im Lukas-Evangelium 11, Vers 1, was sie lernen wollten. Herr, lehre uns beten. Das ist richtig interessant, was die Jünger sich jetzt von Jesus wünschen, was er ihnen beibringen soll. Was hätten sie alles so fragen können? Herr Jesus, könntest du uns beibringen, wie man vielleicht aus Wasser Wein macht? Das wäre wirklich cool. Oder Herr Jesus, kannst du uns zeigen, wie man das Ding macht mit der Brotvermehrung? So können wir vielleicht auch andere Menschen noch satter machen. Oder hey Jesus, letztens hast du da sowas richtig Krasses gemacht. Kannst du uns das zeigen, wie das geht, auf Wasser zu laufen? Aber genau so etwas haben die Jünger Jesus nicht gefragt. Alles, was sie gesagt haben, war, Herr, lehre uns zu beten. Warum beten? Warum ausgerechnet beten? Die Jünger waren natürlich eine Zeit lang mit Jesus unterwegs und sie haben ihn beobachtet. Sie haben gesehen, wie Jesus lebte. Sie waren beeindruckt von der Art, wie er andere Menschen geliebt hat. Und sie sahen diese innige Beziehung zu Gott. Diese extreme Nähe zu dem Vater. Sie haben gewusst oder vielleicht auch nur geahnt, was der Kern dessen gewesen ist. Richard Foster hat in der Bibel und in der Kirchengeschichte beobachtet, alle, die mit Gott gegangen sind, haben das Gebet als die Hauptaufgabe ihres Lebens angesehen. Sie haben das Gebet als ihre Hauptaufgabe ihres Lebens angesehen. Gebet ist der Kern für die Beziehung zu Gott, dem Vater. Ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, aber bei mir, in meinem Gebetsleben denke ich, ja, das ist manchmal so ein Kampf. Manchmal weiß ich nicht, was ich beten soll. Und ein anderes Mal empfinde ich mein Gebetsleben eher so als eintönig. Und manchmal will ich beten, aber dann fallen mir keine Worte ein, die das irgendwie ausdrücken. Lehre uns beten. Wir haben einen perfekten Lehrer. Jesus gab seinen Jüngern eine Antwort. Er sagte, so sollt ihr beten. Und ich möchte euch auffordern, dass wir das zusammen einmal sprechen. Dass ihr da, wo ihr jetzt seid, dass wir das zusammen aussprechen. Das Vater unser. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist das sogenannte Vaterunser. Es wird auch das Gebet des Herrn genannt oder als das bezeichnet. Je nachdem, welchen Background du hast, ist dieses Gebet weniger oder öfter dir schon begegnet. Vielleicht verbindest du etwas Positives oder vielleicht sogar etwas Negatives damit. In freikirchlichen Kreisen, da hat man sich ganz oft von Landeskirchen abgegrenzt und alles, was irgendwie liturgisch klang, unter anderem das Vaterunser, das wollte man nicht. Vielleicht kommst du aus so einem Hintergrund. Vielleicht hast du da aber auch keine Probleme mit. Aber Fakt ist, dass es Jesus seinen Jünger weitergegeben hat. In diesem Gebet sind verschiedene Formen des Gebetes enthalten, die wir in den nächsten Wochen betrachten wollen, um zu lernen. Und ich beginne heute mit der ersten Zeile des Vaterunsers. So heißt es, unser Vater im Himmel. Jesus hat damals die landestypische Sprache mit seinen Mitmenschen gesprochen. Das war Aramäisch. Und für dieses unser Vater sprach er eigentlich nur ein einziges Wort aus. Und demnach war es nur Vater. Hier macht Jesus deutlich, dass Gebet etwas mit Beziehung zu tun hat. Nicht mit einem reinen Sachaustausch, so nach dem Sinn, ich sage etwas und dann bekomme ich etwas. Nein, so ist es nicht. Gebet ist sich mit Gott zu verbinden, mit diesem Gott, der das Universum geschaffen hat. Es ist eine Beziehung, ein Beziehungsgeschehen mit dem Vater. Also wie zum Beispiel zwischen Vater und Kind. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, wer Gott ist. Pete Gregg, vielleicht kennt ihr den, er ist Mitbegründer der Bewegung 24/7. Und er hat einmal geschrieben, die Art, wie wir Gott sehen, beeinflusst alles über allen. So wie wir Gott sehen, beeinflusst das alles. Und es ist doch so, dass viele Menschen eine gestörte Beziehung zu Gott haben oder eine gestörte Sicht auf Gott haben. Für einige Menschen ist er so ein mürrischer Gott, so ein griesgrämig, schlecht gelaunter Gott. Man könnte ihn vielleicht vergleichen mit so einem verbitterten Menschen, der irgendwo hockt und irgendwie nur noch rummeckert. Vielleicht kennt ihr solche Menschen und sie übertragen dieses Bild auf Gott. Gott ist auch so. Aber Jesus sagt nicht, unser mürrischer Gott im Himmel. Nein, er sagt, Vater. Und in seiner Sprache heißt es Aber. Und das ist eine vertraute Anrede, so wie Papa. Wir können Papa sagen. Andere Menschen denken über Gott, dass er ganz weit weg ist. Irgendwo, nur nicht hier. Er ist ganz fern. Er schaut von oben herab, beobachtet alles, was so auf der Welt passiert. Ähnlich so wie ein Astronaut, der in der Raumstation die Erde von oben beobachtet. Er ist nicht da, ganz weit weg. Und wenn wir so beten, unser Vater im Himmel, bekommen wir auch den Eindruck, ja, Gott ist wirklich ganz weit weg. Der Himmel ist ja, was weiß ich wo, irgendwo ganz, ganz entfernt. Nur nicht hier. Wenn wir uns aber die ursprüngliche Sprache angucken, wie es uns auch überliefert ist, dann steht Himmel im Plural. Also nicht der Himmel, sondern die Himmel. Und das meint, er ist überall. Er ist hier und er ist auch da. Er ist mit uns, egal wo wir uns hinbewegen. Diese einfache Zeile zeigt uns die Beziehung zu Gott an. Es ist ein vertrautes Verhältnis mit ihm. Und Jesus selbst zeigt uns mit seinem Gebet, dass das ein guter Start für ein Gebet ist. Weiter sagt Jesus, geheiligt werde dein Name. Heilig ist vielleicht gar nicht mehr so in unserem Sprachgebrauch. Heilig bezeichnet etwas ganz Besonderes, Wertvolles. Es ist verehrungswürdig. Es ist vollkommen. Es ist etwas absolut Perfektes. Und in der hebräischen Kultur war es so, dass der Name zutiefst verbunden gewesen ist mit der Identität einer Person oder eines Gegenstandes. Deswegen haben auch einige Personen in der Bibel neue Namen bekommen, damit sie eine neue Identität zugesprochen bekommen. Aus Abraham wurde Abraham. Aus Jakob wurde Israel. Aus Simon wurde Petrus. Und warum? Weil sie eine neue Identität zugesprochen bekommen haben. Und wenn wir Gottes Identität aussprechen, verändert das unsere Perspektive auf ihn und auf uns selbst. Wenn wir etwas uns bewusst machen, dann ist Gott der Mittelpunkt, nicht mehr wir. Er ist derjenige, der uns hilft. Und wenn wir das so aussprechen, dann kann uns das auch helfen. Es kann uns entlasten, weil wir dann wissen, dass wir nicht für alles verantwortlich sind. Da ist dieser Gott, der das ganze Universum geschaffen hat. Alles, was es gibt, das ist aus seiner Hand. Und er hat die Verantwortung dafür, nicht wir. Wenn wir das jetzt alles mal zusammenpacken, was ich gerade gesagt habe, dann kommen wir auf eine Gebetsform, die wir Anbetung nennen. Anbetung ist zum Vater zu kommen, in seine Gegenwart treten, ihn zu preisen und zu danken für das, wer er ist und was er für einen getan hat. Bei mir ist es oft so, dass ich gerade nicht so einsteige mit dieser Anbetung. Ich bete eher so, oh Gott, so sieht's gerade bei mir aus, bitte hilf, mach doch irgendetwas. Also ich bitte, ich frage etwas. Und das ist auch okay, das ist ein Teil von Gebet, das darf sein. Aber Jesus startet mit der Anbetung. Jesus weiß, dass wir es brauchen, mit Anbetung zu starten. Wir haben es nötig. Warum das so ist, will ich einmal illustrieren. Und zwar, also könnt ihr das auch zu Hause nachmachen, nehmt euch mal einen Gegenstand. Ich habe jetzt hier eine Münze. Und diese Münze symbolisiert ein Problem, das ich habe. Und wenn wir das so uns die ganze Zeit ansehen, hey, ich habe ein Problem, dann sind wir darauf sehr, sehr fokussiert. Und dann ist das immer vor unseren Augen. So, nun ist die Sache, oft haben wir ja nicht nur ein Problem, sondern wir haben 2, 3, 4 oder noch mehr Probleme. Und stellt euch mal vor, wir sind die ganze Zeit darauf fokussiert. Dann fragen wir uns manchmal, hey, wo ist Gott eigentlich hier bei meinem Problem? Ich sehe ihn gar nicht. Ah, der ist gar nicht da. Der ist weit weg. Ich erkenne ihn nicht. Wo ist er? Wo ist Gott in den ganzen Sachen? Anbetung durchbricht das. Wenn wir daran denken und dann auch aussprechen, wer Gott ist, dann verändert das die Sache. Und unseren Blickwinkel, die Perspektive. Wenn wir dann irgendwie sagen, hey Gott, du bist treu, zack, rücken die Probleme ein Stück nach hinten. Gott, du bist mächtig, zack, rücken die wieder weiter. Du bist stark, du bist zu allem fähig. Du bist heilig, du bist der Retter, du bist der Beschützer, du bist mein Helfer. Was passiert? Unsere Probleme rücken in den Hintergrund. Wir sehen Gott, wie groß und mächtig er ist. Und wir haben zwar weiterhin unsere Probleme, die hören vielleicht nicht auf, aber sie sind nicht mehr so groß und lassen uns nicht mehr erblinden, weil wir etwas Größeres sehen, jemanden Größeres, und zwar Gott. Er ist größer als unsere Probleme. Und Jesus weiß, dass wir mit Anbetung deswegen starten sollten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ja, jetzt sagst du vielleicht, das macht Sinn, aber so rede ich ja gar nicht wirklich. Das ist nicht so meine Alltagssprache. Dann möchte ich dich ermutigen, lass es uns gemeinsam lernen. Lerne Wörter, Formulierungen zu finden, die dir liegen. Wir haben ein ganzes Buch, die Psalmen in der Bibel, die uns beibringen, wie wir Gott anbeten können. Und am Anfang kann es helfen, diese Psalmen erstmal mitzusprechen, auszusprechen. Und du wirst dann auch dort andere Formulierungen finden, die für dich vom Sprachduktus eher passen. Bete also Psalmen. Fang an, Psalmen zu beten. Ein weiterer Vorschlag ist, dass du bewusst Anbetungslieder mitsingst. Das hilft uns auch, in diese Anbetungshaltung zu kommen. Und diese Lieder bringen uns auch wieder Formulierungen bei, die wir für unser persönliches Gebetsleben nutzen könnten. Ein Beispiel ist zum Beispiel dieses Lied, so bist nur du. Da heißt es im Refrain, Gott, du bist größer. Gott, du bist stärker. Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier. So bist nur du. Durch Anbetung fokussieren wir uns auf den Großen, auf den mächtigen Gott und nicht auf unsere Probleme. Anbetung ist eine Art, dein Leben in Gottes Hände zu geben. Ich habe angefangen mit den Wünschen. Was würde ich gerne können? Und es hängt davon ab, in welchen Händen das ist. Zum Beispiel der Ball. Was ist dieser Ball in meinen Händen wert? Oder vielleicht eher an meinen Füßen? 20 Euro vielleicht. Wenn aber ein Weltfußballer solch einen Ball hat, wie zum Beispiel Messi, dann ist dieser Ball plötzlich 100 Millionen Euro wert. Er ist 4 Champions League-Siege wert. Er ist 10-mal spanischer Meister wert. 6-mal spanischer Pokalsieger. 6-mal Weltfußballer des Jahres und so weiter. In meinen Händen ist meine eigene Gitarre, wie viel wert, sind schon einige Kratzer drin, ist ein ganz altes Modell, habe ich schon über 10 Jahre. Vielleicht ist die Gitarre nur noch 100 Euro wert. So. Was ist, wenn ein richtiger Gitarrist, ein Weltgitarrist, das in den Händen hält? Bei Dave Grohl kommt es auf 260 Millionen Dollar, auf ausverkaufte Stadien. Allein mit seiner Band Foo Fighters hat er über 28 Awards gewonnen. Hier ist Folgendes. Wer hat mein Leben, meine Ängste, meine Sorgen, meine Probleme in den Händen? Bin ich das selber? Hast du dein Leben selber in den Händen? Und wenn ich ehrlich bin zu mir selber, dann überfordert mich das. Wenn wir unser Leben in Gottes Hände geben, Und das ist das, was wir mit Anbetung dann auch tun und machen. Dann bringt das Frieden. Es bringt Erleichterung, es bringt Zufriedenheit und es bringt Freude. Es hängt nämlich alles davon ab, in wessen Händen es ist. Bete also mit mir noch einmal diese erste Zeile dieses Gebetes. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.